Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Diesmal zum zweiten Teil unserer vierteiligen Serie darüber, wo sich unser Weltbild, unser Gesellschaftsbild, unsere Vorstellungen von einem gelingenden Leben, unsere Vorstellungen von einem Staat, der für die Menschen da ist und nicht die Menschen für einen Profit, grundsätzlich von dem der bürgerlichen Parteien unterscheiden. Und das kann man natürlich in Österreich relativ gut und leicht aufhängen an der Hauptpartei der österreichischen Bourgeoisie. Das ist seit ewigen Zeiten die ÖVP oder ihre Vorgängerorganisationen, wie sie ja immer geheißen haben oder welche Formen sie gehabt haben. Irgendwie irgendeine Teilorganisation war übrigens auch mal grün in den unseligen Zeiten der späten 20er und frühen 30er Jahre irgendwie, was man auch nicht irgendwie vergessen darf.
Der Grüne verschießt irgendwas mit Hahnenschwänzen, oder?
Ja, genau. So komische Dinge haben sie auch noch am Hut gehabt.
Ja, der meistens, Grüne Faschismus.
Meistens sind sie auch noch mit Buffen irgendwie durch die Gegend gerannt irgendwie. Mittlerweile ist ja die halbe deutsche Polizei unterwegs irgendwie, um eine ältere, nach der Verhaftung einer älteren bewaffneten Frau, um auch noch zwei ältere bewaffnete Männer zu verhaften. Damals war es in Österreich total normal, dass draußen Leute gleichzeitig mit der Puffen mitten in der Stadt herumgrenzen. Oder am Land selbstverständlich auch. An den Mikros für euch sind heute
Franz,
Monika,
Gerhard
und Axel. Ja, das Beispiel, das wir uns jetzt aussuchen, ist nicht so weit in der Geschichte zurück wie der Februar 34, auch wenn das natürlich das absolute Kapitalverbrechen der heutigen ÖVP war. Aber was natürlich auch ein Riesenverbrechen war, sind die diversen Eingriffe der ÖVP in ihre Regierungsbeteiligungen in die letzten 25 bis 30 Jahre in unsere Systeme der solidarischen Sozialversicherung gewesen, in unsere Systeme der solidarischen sozialen Absicherung gewesen, beginnend mit der Pensionsreform 2003, 2004 irgendwie, was dazu geführt hat, dass es mittlerweile wieder Altersarmut in einem ungeahnten Ausmaß in Österreich gegeben hat und dann natürlich bei der zweiten schwarz-blauen Koalition die berühmt-berüchtigte mittlerweile Patientinnen-Milliarde irgendwie, wie es den meisten Menschen verkauft worden ist. Offiziell ist es um eine sogenannte Reform der Sozialversicherungen gegangen. Reform ist ja ein Wort, das immer total positiv besetzt war oder besetzt ist nach wie vor für die meisten Menschen. Die Realität in der Politik ist allerdings meistens, dass Reformen eher gegen Reformen oder Konterreformen sind und auf unsere Kosten gingen.
Ja, das stimmt. Die Zusammenlegung war natürlich für alle ein totaler Erfolg, vor allem für die Mitarbeiter, muss ich sagen. Ich kann mich nur erinnern, wie es im damaligen Dachverband um die Zusammenlegung ging. Da war ja im Gesetz geregelt, welche Abteilungen übernommen werden in die ÖGK. Und das waren 132 Personen im Dachverband, die in die ÖGK mitgenommen werden hätten sollen. Und da gab es eine Besprechung und da hat uns einer von den hohen Angestellten gesagt, also er kann nicht alle mitnehmen, weil in seinem Portfolio sind wir nicht vorgesehen.
Im Mittelpunkt der Mensch?
Ja, genau.
Ja, aber nicht bei der ÖVP. Genau. Nicht bei den bürgerlichen Parteien.
Genau. Nein,
weil du gesagt hast, Axel, vorhin beim Intro sozusagen, nicht allzu weit zurückspringen. Das ist schon sozusagen auch Taktik der Bürgerlichen, die Sozialsysteme vor der Masse der Menschen, die sie dringend brauchen, ohne die sozusagen gar keine Chance in der Gesellschaft haben, mit zu partizipieren, dass man die angreift. Und das haben wir schon in der Zwischenkriegszeit gehabt, dass sozusagen über die Presse, über die bürgerliche Presse, die Funktionäre der Sozialversicherung, wurscht jetzt der welche, ob das die Krankenkasse war oder Pensionsversicherung, dass man die sozusagen öffentlich diskreditiert hat, um denen Menschen sozusagen quasi das, den Willen zu nehmen, dieses System zu erkennen, dass das für einen wichtig ist.
Ja? Das lief ja unter dem Schlagwort, den revolutionären Schutt beseitigen. Ja?
Mhm. Richtig, genau. Aber weißt, Fakt ist, dass die tatsächlich also so angesprochen worden sind, und das hat Schwarzblauer, schon Schwarzblauer 1, 2000, hilft's mir gleich, 2003, genau, Schwarzblauer 1 schon begonnen zu tun. Das, was die jetzt da besser gemacht haben, die neuen Schwarz-Blauer bzw. Schwarz-Grün jetzt, was die besser gemacht haben, dass sie es sozusagen radikaler durchgesetzt haben. Da hat der Schüssel noch ein bisschen gebremst. Ne? Der hat da sich noch nicht drüber traut mit manchen von der alten ÖVP-Garde, die da ein bisschen auf der Bremse gestanden sind, diese sozusagen die alten christlich-sozialen, wobei da müssen wir ja auch streiten drum, ob das jetzt da, ob die wirklich so jetzt da so die ganz tollen sind, aber wischen wir das mal weg. Jedenfalls, also die Neichen, Schwarz-Grün, Schwarz-Blau 2, Schwarz-Grün jetzt da, die haben mit einer Radikalität dieses System umgebaut, umgerissen und sozusagen, dass das wirklich jetzt in Gefahr steht, dass wir wirklich einiges, was für die Menschen gut wäre, dass wir da wirklich einiges verlieren werden. Für den Profit von den privaten Anbietern.
Und nicht nur umgebaut, sondern auch umverteilt irgendwie. Das war ja eh, was du aus der Zwischenkriegszeit zitiert hast, das war ja auch ein großes Argument irgendwie von Schwarz-Blau 2, nämlich diese Gremien sind so urteuer, weil da gibt es die höllischen Sitzungsgelder von, ich glaube, es waren 42 Euro pro Sitzung, ich weiß es nicht mehr ganz genau auswendig irgendwie, die halt die gewählten Funktionärinnen in Sozialversicherungsgremien pro Sitzung bekommen haben. Okay, jetzt gibt es keine Sitzungsgelder mehr, sondern jeder, der im Gremium huckt, irgendwie kriegt da mal Bier und Tausender pro Monat, auch wenn es gar keine Sitzung gegeben hat. Sprich, es hat wieder mal eine Umverteilung gegeben, irgendwie von mehr Funktionärinnen zu weniger Funktionärinnen in beiden Reichshälften, das muss man ehrlich dazu sagen, weil das Geld kriegen natürlich auch genauso die Funktionärinnen, die aus der Gewerkschaft oder aus der linken Reichshälfte, aus der sozialdemokratischen kommen, was ich eigentlich politisch für problematisch halte, weil die meisten können das ja in ihrer Arbeitszeit machen irgendwie, wenn ich in meiner Arbeitszeit was machen kann, brauche ich kein Sitzungsgeld irgendwie. Ja, das ist eine berechtigte Forderung im Heinfelder Programm gewesen, die Diäten im Parlament irgendwie, damit sie einfach auch Leute, die dadurch nicht oder weniger arbeiten können, irgendwie ihr Leben noch leisten können. Aber wenn ich einen gut bezahlten Job habe, dann brauche ich keinen Tausender extra dafür, dass ich in einem Gremium hocke.
Ja, Pariser Kommune ist auch so ein Beispiel.
Aber gut, das wäre jetzt wieder und, wunderbar passend, wir nehmen diesen Podcast, jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen, irgendwie, wir nehmen diesen Podcast am Tag nach dem Internationalen Frauenkampftag auf und da ist es ja nicht nur darum gegangen, irgendwie um eine Einkommensbegrenzung, um eine Radikale, die wir dringend in Gewerkschaften und in der Sozialdemokratie brauchten, wo man auch wiederum sieht, irgendwie, wie sehr bürgerliche Ideologie in unsere Reihen eingedrungen ist, dass dann irgendwelche Leute sagen, was ist ein Manager-Job? Und ich habe so viel Verantwortung, es geht nicht mehr um Überzeugung, warum man einen Job macht, sondern auch das erste Mal, dass Frauen tatsächlich Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen können, haben wunderbar besungen von den großartigen Schmetterlingen. Warte mal, wie war der Text? Die Frauen, die schönsten Frauen dieser Welt, die Frauen der Kommunen, so irgendwie. Genau. Irgendwie. Wortwörtlich kriege ich es jetzt gerade nicht zusammen, irgendwie. Exkurs Ende.
Danke auch für diesen Ausflug, Gaxl. Vollkommen richtig. Zur Sozialversicherung zurück. Es ist wirklich so jetzt, dass ein sehr gut funktionierendes Sozialversicherungssystem, wie wir vorher gehabt haben, in vielen Bereichen durch diese neue Struktur, durch die Organisationsreform, in wesentlichen Bereichen nicht besser, sondern schlechter wird und das sukzessive. Viele funktionierende Dinge werden umgebaut, was heißt viele, eigentlich fast alle. Man muss unbedingt was neu machen. Das Credo, was herrscht, ist alles Alte, auch wenn es funktioniert hat, ist schlecht. Es muss durch etwas Neues erweitert werden und das nur aus der Angst heraus, und das spreche ich ganz offen hier an, dass die neuen Herren, und das kann ich ruhig so sagen, weil es gibt keine Damen ganz oben, dass die neuen Herren sozusagen Angst haben davor, dass sich so ein dass sich da wieder Gruppen sozusagen abspalten, die dem neuen System dann sozusagen ihre Fehler aufzeigen können oder dessen Fehler aufzeigen können und da einen Widerstand leisten. Und nur aus dieser Angst heraus werden viele Dinge einfach verändert, die vor der Hand einmal gar nicht zu verändern sind. Und wenn ich was verändern will, so wie diese neue Welle der Elektronik, also man will jetzt Digitalisierung 2030, das ist so ein Projekt der neuen Führung, wo sich nichts einzuwenden ist dagegen, aber wenn dabei auf diesem Weg quasi so viel Geld eingebuttert wird, dass in anderen Bereichen Ressourcen und Geld fehlen und daraufhin sozusagen das eine oder andere nicht mehr funktioniert, da muss ich mir schon eine Frage stellen, sind die Leute dort richtig,
also die das führen? Wenn wir jetzt hier Ressourcen und Geld einsparen, dann denke ich als Betriebsrat, der 3 Ausgliederungen erlebt hat, als erstes einmal, wie viel wird bei den Kollegen und Kolleginnen in der Sozialversicherung eingespart irgendwie. Und wenn du, Moni, vorher gesagt hast, dass ein gewisser hochrangiger Spitzenangestellter in irgendeinem komischen schwarz-blauen Konstrukt irgendwie gesagt hat, er kann nicht alle mitnehmen, wie hat sich in dieser ganze Umbau nachher auf euch Beschäftigte ausgewirkt?
Naja, es hat viel Diskussionen gegeben. Also gerade für die Leute, die eigentlich in die ÖGK wollten, für die aber kein Platz im Portfolio war, da hat es schon, also wie soll ich sagen, Machtkämpfe ein bisschen gegeben unter den Kollegen. Also das war schon, das hat Auswirkungen gehabt, die sie nicht, also die haben sie nicht absehen können natürlich damit. Das war wirklich teilweise schlimm. Und die was nicht mit konnten, die haben immer gesagt, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, theoretisch ist sehr wurscht. Also es war keine gute Stimmung unter den Kollegen.
Das heißt, die Leute sind gegenseitig aufeinander losgegangen, ja. Irgendwie, obwohl es eigentlich andere Verantwortliche gegeben hat, die man eigentlich gemeinsam hätte in Arsch reden sollen irgendwie für diesen Wahnsinn.
Ja, und ich muss halt leider sagen, dass da der Betriebsrat auch zu wenig dann getan hat, weil wenn im Gesetz steht, welche Abteilungen mitzugehen haben, dann ist das so. Also ich verstehe es bis heute nicht, wie sowas passieren kann, dass in einem Gesetz steht, welche Abteilungen mitgehen und davon sind, also ich glaube, mitgegangen sind dann 35 Leute von die 132.
Und so jetzt in Bezug wirklich auf die Alltagsarbeit, mehr Arbeitsdruck, höhere Arbeitsintensität, andere Aufgaben, mehr Aufgaben, Verschlechterung bei Arbeitsbedingungen im weiteren Sinn, wurscht von Arbeitszeit, Geld bis zu tralala.
Na, Geld nicht, natürlich, aufgrund unseres KVs, aber Druck natürlich, weil unsere Abteilung zum Beispiel wäre als ein Ganzer mitgegangen, wir waren 16 Leute, wir waren nachher zu viert. Und du gehst ja mit deiner Arbeit einmal mit. Das heißt, wir hatten Arbeit von 16 Leuten, die wir zu viert gemacht haben. Also das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Das war wirklich vor allem die Anfangszeit war wirklich schlimm. Und du hast dich weder dort zugehörig gefühlt, noch dort zugehörig. Es war sehr schwierig. Also
es sind ja Belegschaften zerrissen worden.
Ja, total, ne? Total, ja. Und auch natürlich dadurch ein Kollegium, das eigentlich sehr gut funktioniert hat. Also die 4, die mitgegangen sind in die ÖGK, das waren natürlich dann die Feinde. Obwohl wir nicht die Feinde gewesen wären. Aber es war dann halt leider so. Also wenn man dann was braucht hat von den Kollegen, war es nicht mehr so einfach.
Wenn jetzt hier Arbeitsdruck steigt, weniger Leute sollen die gleiche Arbeit machen, dann wundere ich mich ja persönlich nicht, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr funktionieren in einer neuen Struktur irgendwie. Ja, das ist genau das, was der Franzi vorher angesprochen hat. Funktionierende Strukturen verändern. Jetzt bin ich der Letzte, der sagt, man kann keine Sachen weiterentwickeln, aber wenn es eine sinnvolle Weiterentwicklung ist. Ja. Und was aber jetzt genau passiert, ist, dass man damit argumentieren kann, hey, das funktioniert doch nicht mehr, diese öffentliche solidarische Sozialversicherung. Geht's doch lieber in eine private Sozialversicherung irgendwie. Und ich weiß doch, von wie viel Leute her, na, ich zahle mir meine private Krankenversicherung irgendwie, weil dann komme ich, keine Ahnung, in das Sonderbett irgendwie, was in Salzburg lustigerweise zu der schrägen Situation geführt hat, irgendwie, dass die Leute, die keine Sonderversicherung haben, mittlerweile schneller drankommen wie die mit Sonderversicherung irgendwie. Weil die alle unbedingt zum Primar wollen, der in Wirklichkeit meistens, das sind schon gute Leute irgendwie, aber der Primar ist im seltensten Fall der die aktuellen medizinischen Kenntnisse am besten beherrscht. Das sind meistens eher die Leute, die relativ frisch von der Uni kommen irgendwie. Also wenn ich die Wahl habe, ich lasse mich von einem 28-Jährigen operieren, der gerade ein Jahr vorher von der Uni gekommen ist, oder von einem Primar, der zweimal im Jahr im OP steht, dann weiß ich genau, für wen ich mich entscheide.
Eben, weil der Oberarzt, der viel öfter im OP ist, hat sicherlich sozusagen bessere Qualität zu bieten als ein Privat, der schon seltener am OP-Tisch
tätig wird. Es ist ja kein Zufall, dass einige Mitarbeiter sozusagen, die früher in der schwarzen, also die nicht früher in der schwarzen Rechtshälfte waren, sondern die sozusagen in der alten Struktur von der ÖVP waren, dass die nicht nur gute Verbindungen zu den Privatversicherungen hatten und hier Daten ausgetauscht haben, die private Versicherung gebraucht haben. Da lerne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, wie du machst. Und dass die dann auch dorthin gegangen sind. Nicht? Wie die neue Struktur gekommen ist, sind diese Mitarbeiter quasi zu den privaten Versicherungsträgern gewandert und haben die Expertise, die sie in der Sozialversicherung sich angeeignet haben, und die Internas mitgenommen.
Nicht? Ist nicht ein ehemaliger Finanzminister dann plötzlich bei irgendeiner privaten
Versicherung? Ja, das auch noch, aber das... Also, das alles keine Zufälle in Wirklichkeit. Nicht? Und weil du das gesagt hast, weil wir ja geredet haben von den Mitarbeitern und so, es ist so, dass sozusagen das, was wirklich Arbeit ausmacht, dass das zurückgefahren wird, dass hier dort die Dienstposten eingespart werden, um Dienstposten und die Ressource dieses Dienstposten dann für irgendeine Spitzenposition, die unbedingt neu eingeführt werden muss, die so wichtig ist für die Sozialversicherung der Zukunft, für diese dann verwendet wird. Das heißt, also der Oberbau wird hier massiv quasi, dort wird reingebuttert und dort, wo die Arbeit gemacht werden muss, dort, wo man am Versicherten ist, in der Kundenservicestelle, in einem Gesundheitszentrum, in der Wahlarzthilfe, um es genauer zu sprechen, dort kriegt man genau nichts an Ressourcen. Und dort hapert es dann und dort warten dann die Leute wochenlang auf Termine, auf die Wahlarztrechnungen und viele andere Dinge. Ja. Kann die Arbeit nicht mehr gemacht werden. Nicht? Und das ist sozusagen das, wo ich nicht mehr glaube, dass das nicht Absicht ist, um sozusagen einen Systemwechsel auch zu unterstützen damit.
Ja. Ich würde auch gerne auf das zu sprechen kommen, sozusagen, welche Motivationen dann auch im Spiel sind. Also das eine wurde ja schon angesprochen, weg sozusagen von einem öffentlich funktionierenden System zu den privaten Systemen, ja, sozusagen die Interessen der Privatversicherer, ja, und privaten Krankenanstalten sollen da gefördert werden. Und das andere ist einfach eine ganz bestimmte Entmachtung, die schon das Schwarz-Blau 1 begonnen hat. Es wird ja sozusagen ich komme wieder mal aus Framing zurück, ja, sozusagen, wem gehört sozusagen die Sozialversicherung? Wem gehören die Krankenkassen? Ja, das wird ja neu geframed, ja, das sind die Institutionen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja, sozusagen, das ist ihre Versicherung, das ist für sie da und es wird mit ihren sozusagen erwirtschafteten, ja, wertgeschöpften Geld finanziert, ja, und das wird jetzt sozusagen neu geframed, dass sozusagen das irgendwie, es würden die Unternehmer, die Firmen würden das irgendwie finanzieren und darum müssten die da hauptsächlich Mitspracherecht haben. Das ist ja sozusagen eine völlige Verdrehung sozusagen der Idee, die da dahinter steht, genau. Ja, und darum geht es auch vor allem, ja, sozusagen das, diese Entmachtung sozusagen durchzusetzen, umzusetzen und sozusagen die Sozialversicherung und die Krankenkassen den Beschäftigten zu entziehen, ja, und sozusagen ihrer Kontrolle.
Genau, weil es ein Machtfaktor ist, nicht? Ein Machtfaktor der vielen.
Ja, aber es ist nicht nur ein Machtfaktor irgendwie, da können wir jetzt genau anknüpfen irgendwie bei diesem Sozialpartnerschaftsding, wo wir das letzte Mal geredet haben, wie wenn es eine Partnerschaft gäbe. In Österreich werden ja die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstens einmal falsch herum verwendet irgendwie, weil ich gebe meine Arbeit, wenn ich in die Arbeit gehe und wer anderer nimmt es, und der sogenannte Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung ist kein Arbeitgeberbeitrag, den der freiwillig hergibt, erstens, weil der ist erkämpft worden von der Arbeiterinnenbewegung und zweitens ist das einfach der Prototeil von unserem Lohn, den wir nur nie sehen, der in unserem Namen direkt überwiesen wird von der Firma.
Genau, also Teil der Arbeitskosten, ja.
Ja, und damit auch Teil unseres Lohns, oder wie man in Deutschland sagt, Soziallohn. Genau. Wo alles dabei ist, was eben Teil der Lohnkosten ausmacht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es schon wieder mal irgendwie. Sozialversicherung, Angriffe der Schwarzen. Beim nächsten Mal werden wir vielleicht noch ein bisschen drauf zurückkommen. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen zu unserem Podcast. Schreibt uns eure Kommentare auf unserer Website auf widerstand.at. Dort findet man unsere ganzen Podcasts, genauso wie auf die ganzen sogenannten Podcatcher, auf unsere Social Media, auf X, Blue Sky, auf Facebook. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr es weiter verbreitet oder wenn ihr Ideen habt zu anderen Podcasts, gebt uns auch eure Rückmeldungen. Wir freuen uns immer drüber. Das war jetzt der zweite Teil zu einer Serie, wo sich unser Menschenbild, wo sich unser Gesellschaftsbild massiv unterscheidet von dem der bürgerlichen Parteien und insbesondere natürlich der Hauptpartei der Bourgeoisie in Österreich, der ÖVP. Wir werden das nächste Mal mit einem dritten Teil und dann das übernächste Mal mit einem vierten Teil dazu fortsetzen, weil wir ja immer vierteilige Podcast-Serien machen und verbleiben dementsprechend wieder mal mit einem herzlichen Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.